Freundinnen und Freunde des gepflegten Ideequadrat-Podcasts. Mein Name ist Hendrik Epe. Ich spreche hier mit Entscheiderinnen, Entscheidern, spannenden Menschen aus der Sozialwirtschaft, aus der Gesundheitswirtschaft zu Themen, die aktuelle Krise betreffen, die aktuelle Corona-Krise betreffend. Ich denke jetzt schon so ein bisschen daran, wie es irgendwie danach weitergeht, was ich hiermit mache, weil mir selber macht es riesig Spaß, diese Gespräche zu führen. Vor allen Dingen bin ich immer ganz begeistert davon, wie Menschen oder wie schnell Menschen auf die Anfrage reagieren und dann sagen, ja, boah, kann ich mir vorstellen, habe ich Lust zu. Und jetzt, bevor ich irgendwie ins Erzählen komme, was alles passiert, freue ich mich nämlich riesig darüber, dass beispielsweise auch Emily Engelhardt zugesagt hat, die ihr jetzt im Podcast hören könnt. Und es geht ganz klar um ihr Kernthema, die Online-Beratung. Da ist sie sicherlich eine der Menschen im Netz, die da sehr präsent ist und wirklich was zu sagen hat. Könnt ihr euch echt drauf freuen. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass der Ideequadrat-Podcast ein sozusagen von mir aus ehrenamtlich betriebenes Projekt ist. Es gibt in den Shownotes einen kleinen Link, falls ihr da ein bisschen was dalassen wollt, um die Umkosten zu decken dazu, dann könnt ihr das da gerne tun. Das nur als Hinweis. Jetzt aber viel Spaß bei Emily Engelhardt und dem Blick in die Online-Beratung. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich riesig hier jetzt tatsächlich um 7.01 Uhr. Wir haben uns gerade schon ein bisschen vorher im Vorgespräch darüber unterhalten, welche Uhrzeit wir eigentlich haben und warum wir uns jetzt genau zu dieser Uhrzeit treffen und was Kinder auch vielleicht damit zu tun haben. Freue ich mich riesig, Emily Engelhardt am Apparat zu haben, am Mikrofon zu haben in der Episode. Und wer ein bisschen im Netz unterwegs ist, weiß, dass Emily Engelhardt sich mit dem Thema Online-Beratung beschäftigt. Ich glaube, du sitzt in Nürnberg, ich sitze hier in der Nähe von Freiburg. Aber stell dich doch mal selber vor, wer bist du und was machst du?
Ja, wer bin ich und was mache ich? Also meinen Namen hast du ja schon ganz wunderbar gesagt. Ich bin, wenn ich arbeite, immer so mit zwei Hüten unterwegs. Das eine ist, dass ich vor 7 Jahren mit dabei sein durfte, inzwischen fast 8 Jahren, als in Nürnberg das Institut für E-Beratung gegründet wurde. Dort bin ich mit inzwischen einer halben Stelle nur noch als Geschäftsführerin tätig. Und da machen wir eben an der Technischen Hochschule in Nürnberg ja alles rund um das Thema digitale Beratung, Online-Beratung. Wie kann man Menschen über das Internet begleiten, unterstützen? Dazu forschen und entwickeln wir. Das ist sozusagen meine eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist die als Freiberuflerin, wo ich als systemische Supervisorin unterwegs bin. Und wenn ich da unterwegs bin, dann meistens auch im Kontext von Online-Beratung. Das heißt, ich habe viel mit Teams zu tun, die in der Online-Beratung tätig sind. Und wenn ich Supervision mache, mache ich eigentlich auch fast 70-80% dieser Supervision inzwischen online, weil die Teams sich auch dafür entschieden haben, dass es vielleicht Sinn macht, mal die Selbstreflexion auch mit dem Medium zu machen, in dem sie die Arbeit ja sozusagen dann auch verrichten. Ja, und bin dann auch noch so ein bisschen, wie gesagt, unterwegs als Trainerin in dem Bereich und inzwischen auch wieder mehr offline, weil ich auch für die systemische Beratungsausbildung sozusagen ganz klassisch Präsenzseminare auch dann mache und solche Geschichten, also auch mal ohne online unterwegs bin, was auch mal ganz gut tut nach vielen Jahren.
Eigentlich, auch wenn es immer in dieser Krise so ein bisschen schwierig ist, aber eigentlich ein perfekt aufgestelltes Geschäftsmodell für die Corona-Zeit, oder?
Ja, es ist ein bisschen absurd. Ich habe das ja auch schon an ein paar Stellen mal so fallen lassen, dass es mich irgendwie so ein bisschen hin und her reißt. Also ich habe tatsächlich in dieser ersten Woche, als irgendwie klar wurde, okay, hier geht jetzt irgendwas richtig los, gedacht, mal gucken, was passiert. Ich hatte noch einige Seminare anstehen, wo ich also nach Köln gemusst hätte und weiß ich nicht, nach Stuttgart und so. Und ja, dann kamen natürlich relativ schnell die Anrufe von den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, die halt sagten, sorry, aber das wird wahrscheinlich nichts. Das war mir auch relativ schnell klar, dass das nichts wird. Und dann dachte ich erstmal, mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt fallen halt Aufträge weg, jetzt fällt Geld weg. Und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, was kann ich denn jetzt anbieten? Denn ich habe ja zum Glück die Infrastruktur und die Möglichkeiten, auch was anderes zu machen. Und insofern hat sich das irgendwie ganz gut gedreht, dass dann auch die Möglichkeit an einigen Stellen zumindest bestand, wo das auch kurzfristig machbar war und auch einfach thematisch gepasst hat, zu sagen, okay, dann lass uns doch online was machen. Aber tatsächlich, war das erstmal, im Endeffekt ein großes Glück. Für mich halt insofern ein bisschen absurd, weil ich mache seit 19 Jahren Online-Beratung. Also für mich ist das alles gerade nicht so neu. Und trotzdem ist es so unglaublich neu in diesem Kontext oder vor diesem Hintergrund dieser etwas absurden Situation, in der wir uns gerade alle befinden, ja.
Ich würde noch ein bisschen bei deinem, sagen wir mal, aktuellen Arbeitsalltag bleiben, weil also das, was du gerade geschildert hast, habe ich natürlich auch, sagen wir mal, erlebt, allerdings ohne das Geschäftsmodell sozusagen online dahinter. Ich bin in den Einrichtungen unterwegs und rede in den Einrichtungen über das Thema digitale Transformation, Organisationsentwicklung und so weiter. Du machst es aber dann halt irgendwie quasi direkt digital schon, was natürlich viel verändert hat. Du hast gestern einen Blogbeitrag dazu auch veröffentlicht, der auch diesen Switch nochmal beschreibt, den du da erlebt hast jetzt in dieser kurzen Zeit. Und auch, sagen wir mal, damit kommen wir dann vielleicht auch ein bisschen zur zweiten Frage schon, deine etwas skeptische Einstellung dazu auch so ein bisschen mittransportiert. Magst du dazu was sagen?
Ja, also ich hatte es gestern so ein bisschen für mich mal einfach reflektiert, weil ich glaube, dir ging es wahrscheinlich ähnlich und wahrscheinlich allen anderen auch. Die letzten Wochen sind irgendwie so gefühlt in einem Affenzahn an einem vorbeigezogen und man denkt irgendwie so, ja, okay, was ist hier eigentlich passiert? Und ich habe so das Bedürfnis, ich muss das irgendwie festhalten, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist so schnell alles und ich verliere manchmal den Überblick, mit wem habe ich worüber gesprochen. Ich muss das einfach niederschreiben, was irgendwie wieder so ein bisschen online-beratungstypisch für mich ist, also Sachen aufzuschreiben und sie schriftlich festzuhalten und nochmal drüber reflektieren zu können. Und es war nur ein kleiner Beitrag, aber
dann, ja. da darf ich da einmal so rein. Kannst du kurz mal erzählen, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt am Anfang. Was ist für dich Online-Beratung?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, denn da tut sich ja gerade ein bisschen was da so drunter verstanden wird.
Ja. Ja, also weil eigentlich hat man ja irgendwie so im Ding, okay, wir sprechen jetzt hier miteinander. Ich habe irgendwie Zencastr als Tool, dann haben wir ein bisschen hin und her gemacht. Du hast halt irgendwie den anderen Browser runtergeladen. Sagen wir mal, du bist halt irgendwie mehr als digital kompetent. Das war jetzt irgendwie völlig unproblematisch, sozusagen jetzt hier mit dir zu sprechen. Also ist es jetzt hier Online-Beratung. Oder das machen wir per Zoom idealerweise, weil die haben gerade fast kein Datenschutzproblem. Ja. Dann machen wir das darüber und so weiter und so weiter. Ja, also, aber was ist Online-Beratung?
Also für mich bedeutet Online-Beratung zunächst mal ganz schlicht formuliert eine Form der, ja, in dem psychosozialen Beratungskontext sehe ich es halt immer, aber eine Form der psychosozialen Beratung, die sich sozusagen dem, was das Internet an Medien und an Kommunikationswegen zur Verfügung stellt, die sich deren sozusagen bedient. Und wie das jetzt genau passiert, ob das jetzt als eine textbasierte Variante passiert, also als sogenannte Mailberatung oder Chatberatung, oder ob das jetzt per Video passiert, was wir ja jetzt ganz, ganz viel gerade erleben, das ist erstmal zweitrangig. Tatsächlich, sage ich mal, eher so in dem historischen Kontext von Online-Beratung gesehen, wurde Online-Beratung sehr lange vor allen Dingen als textbasierte Form der Beratung in diesen psychosozialen Beratungsfeldern verstanden. Das wandelt sich jetzt gerade, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Mhm. Und insofern, also dann kommen aber natürlich noch Aspekte dazu, weil du gerade so Zoom gesagt hast und so andere Geschichten. Wenn ich Online-Beratung mache, dann muss ich dafür Tools verwenden, die eine extrem hohe Datensicherheit vorhalten, wo ich sicher sein kann, dass die Vertraulichkeit des Wortes geschützt ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann nicht einfach mit einer stinknormalen Mail oder mit WhatsApp oder wahrscheinlich eben auch nicht per Zoom eine Videoberatung oder eine andere Form der Beratung anbieten. Das muss ich natürlich schützen und sichern, damit ich sicher sein kann, dass das, was mir da vertraulich mitgeteilt wird, auch vertraulich bleibt und nicht quer durchs Netz geht.
Ja. Und wenn du da deinen Arbeitsalltag siehst, du hast gesagt halt irgendwie, okay, an der Hochschule bist du zu 50%. Das ist jetzt wahrscheinlich Homeoffice, oder? Also da sitzt du jetzt wahrscheinlich zu Hause und machst es von da aus.
Genau, das ist jetzt gerade 100% Homeoffice von den 50%, genau. Witzigerweise, aber wir waren irgendwie unserer Zeit voraus. Bei uns wurde nämlich umgebaut und insofern waren wir schon eine Woche vor dem Lockdown alle ins Homeoffice gegangen und gingen davon aus, okay, 3-4 Wochen Umbau im Institut, wir machen jetzt schön Homeoffice, danach gehen wir zurück. Das verändert sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger im Homeoffice bleiben. Aber ich habe vorher auch schon Homeoffice gemacht an 1-2 Tagen in der Woche. Es ist nicht so ungewohnt, sage ich mal. es ist jetzt ungewohnter in der Hinsicht, dass ich mein Team irgendwie natürlich nicht mehr zwischendrin sehe in der Präsenz, so wie wir es sonst gewohnt sind, sondern dass wir uns ganz neu organisieren müssen. Also ich finde, da kommen nochmal neue Fragen von Führung auch ins Spiel jetzt gerade. Wie kriegt man sozusagen den Kontakt zu den Leuten hin? Wie gestaltet man miteinander den Tag? Auch mit unterschiedlichsten Arbeitszeiten, auch mit Leuten in unterschiedlichen Teilzeitmodellen. Wir haben eben nicht 5 Tage die Woche jeden Morgen irgendwie so ein Daily, wo wir sagen, hi, was ist los? Aber wir haben das versucht, so ein bisschen für uns zu etablieren über unterschiedliche Wege, um Kontakt zu bleiben und auch virtuell miteinander Mittagessen zu essen und solche Geschichten. Weil ja, da sind teilweise neue Kolleginnen dabei, die erst vor wenigen Wochen angefangen haben.
Ja, okay, das ist hart.
Ja, ein Kollege ist tatsächlich in die Zeit reingekommen. Ja, also der ist tatsächlich hat angefangen, als gerade die erste Lockdown-Woche war. Und es funktioniert aber irgendwie ganz gut. Ich glaube natürlich, weil das auch alles Leute sind, die relativ netzaffin sind und sich damit einfach, sag ich mal, vertraut sind, auch so zu arbeiten und zu kommunizieren. Und trotzdem ist es echt herausfordernd, ja.
Ich habe nur gerade irgendwie, ich schreibe immer so ein bisschen so Stichpunkte mit, weil, also ich arbeite ja auch an der Hochschule zu Teilen und mache da diesen Weiterbildungsbereich an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, gehen wir überhaupt wieder zurück? Also, weil du gerade gesagt hast, so okay, ihr macht den Umbau und dann seid ihr sowieso schon da drin gewesen und dann gehen wir vielleicht irgendwann wieder zurück. Und ich stelle bei mir fest, also wenn man sich sozusagen schon reinbegeben hat in dieses Thema, wenn man den Arbeitsalltag halbwegs gefunden hat, wir haben das tatsächlich dann so versucht mit so einem Daily, dass wir halt irgendwie sagen, morgens um 10, wenn es wirklich, also eigentlich regelhaft klappt, es sei denn, es kommt wirklich was dazwischen, aber eigentlich um 10 treffen wir uns zu einer Videokonferenz, trinken Kaffee zusammen, besprechen unseren Tag, alles, was wir halt irgendwie da so bearbeiten müssen. Das funktioniert nicht so schlecht.
Ja,
also, es sieht kann ja. Kann man es aufrechterhalten?
Also ich glaube, man kann zumindest es nicht mehr zurückdrehen auf den Stand vorher. Und ich meine, das ist ja, wo du auch unterwegs bist, da, also zumindest bei mir ist es öffentlicher Dienst, ne? Da ist alles sehr reglementiert, da ist auch Homeoffice etwas gewesen, was ja, sage ich mal, nicht so per se jeder Person zur Verfügung stand, sondern man musste auch manchmal so ein bisschen dafür kämpfen, das zu bekommen. Das wurde dann leichter, aber es war tatsächlich noch eher die Ausnahme, glaube ich, als die Regel. Und war auch eher geknüpft daran, naja, jemand, der irgendwie zu Hause vielleicht kleine Kinder betreuen muss, wobei ich mal denke, hat Homeoffice nicht verstanden, aber es ist nicht so das Thema so gewesen, dass es total selbstverständlich ist. Jetzt kriegt es natürlich eine extrem hohe Form der Selbstverständlichkeit, weil es halt nicht anders geht. Und ich habe gestern gehört oder gelesen, dass es wohl da doch stark dahin geht, dass das Sommersemester zumindest ein sehr digitales Semester bleiben wird. Und ich gehe davon aus, dass man jedem bei uns oder jeder raten wird, wer zu Hause bleiben kann und so arbeiten kann, soll es doch bitte tun. Ich meine, du leistest mal einen guten Beitrag zur Durchbrechung von Infektionsketten. Warum soll man die Leute jetzt wieder in die Büros scheuchen? Die Frage ist tatsächlich, was zieht man für Lehren draus und wie geht's dann so weiter? Und das ist eigentlich witzig, weil das, was wir gerade besprechen, ist genau die Parallele auch zu dem, was jetzt mit der Online-Beratung passiert. Ne? Man macht's jetzt einfach mal, aber was passiert dann danach? Und wann immer auch dieses danach ist und wie dieses danach dann auch aussehen wird, das wissen wir ja auch alle noch nicht, ja.
Wie schätzt du das ein? Was passiert danach? Also dann ziehen wir einfach mal Frage 3 vor sozusagen, wenn es hier gerade reinpasst. Also wie ist dein Blick auf die Zukunft dabei, wenn du sagst, okay, die Leute haben jetzt damit angefangen. Ich kriege das bei vielen Freunden von mir mit, die sind in unterschiedlichsten Bereichen tätig, von der heilpädagogischen Spieltherapie angefangen bis hin zu Suchtberatung und so weiter, wo sie unterwegs sind, wo alles irgendwie versucht wird, darüber zumindest, sagen wir mal, Kontakt zu halten. Aber wohin geht die Zukunft in dem Bereich?
Ich finde es ganz, ganz schwierig, da eine Prognose abzugeben. Ich habe so ein paar ja, so Gefühle dazu, sage ich mal, die ich so versuche irgendwie ja immer wieder so hin und her abzuwägen und auch zu beobachten, was passiert jetzt. Mein Eindruck ist, dass es einerseits bei denen, die jetzt neu anfangen, so eine Situation gibt von, ja gut, müssen wir jetzt machen, geht ja nicht anders. Dann gibt es sozusagen da eine Untergruppe, die sagt, ah, das ist ja auch eigentlich ganz cool, merke ich gerade. Und andere, die sagen, oh Gott, das ist ja irgendwie gar nichts für mich und ich brauche irgendwie den Kontakt, aber naja gut, jetzt kann ich halt nicht den direkten Kontakt, jetzt muss ich halt so. Also man arrangiert sich so ein bisschen und es gibt irgendwie schnelle Lösungen, es gibt teilweise unsichere Tools, die genutzt werden. Und das interessiert vielleicht kurzfristig erstmal noch niemanden so richtig, aber langfristig wird das schon irgendwie seine Wirkung haben und, denke ich, auch seine Kreise ziehen. Und ich glaube, gerade für die, die jetzt so an den Entscheiderpositionen sind und irgendwie organisieren und regeln müssen, wie kriegen wir denn jetzt unser Tagesgeschäft digital abgebildet hin, ist es echt super herausfordernd. Und das ist irgendwie so ein Lernprozess. Also man sieht es ja selbst beim BMFSFJ, dass erst so vor 2 Wochen Frau Giffey sagte, ja, macht auch Beratung per Mail, das ist super. Mhm. Und ich habe es nur gelesen und gedacht, okay, sie meint ganz sicher eine sichere, verschlüsselte Mail, aber sie hat es halt nicht gesagt. Und jetzt vor ein paar Tagen kam eine neue Pressemeldung, wo auch nochmal deutlich gemacht wurde, da wird jetzt nochmal investiert, dass es sichere Tools geben kann. Also auch da, glaube ich, passiert so ein Lernprozess. Auf der anderen Seite nehme ich so wahr, dass es bei vielen, mit denen ich jetzt dazu in Kontakt bin, so ein bisschen ja so eine Ambivalenz gibt zwischen, naja gut, das müssen wir jetzt irgendwie machen, aber ich gucke vor allen Dingen gerade darauf, was nicht funktioniert so gut. Also wir haben irgendwie nicht die richtige Software, ich habe kein vernünftiges Headset, unsere Internetverbindung ist so Mist, ne? Also all diese technischen Probleme, die auch im Vordergrund stehen, und leider steht das Technische sehr stark im Vordergrund. Denn klar, wenn die Technik nicht funktioniert, funktioniert der Rest sowieso nicht. Und ich nehme auch ein bisschen wahr bei einigen so eine Sehnsucht jetzt schon danach, bin ich froh, wenn ich wieder face-to-face beraten kann.
Und wieder mit den Leuten sprechen kann.
Ja, ne? Und es ist für mich insofern alles total nachvollziehbar, weil ja jetzt alle, die das neu machen, da ins kalte Wasser geschmissen werden und eben nicht das bekommen, was die, die schon länger in der Online-Beratung unterwegs sind, gekriegt haben, nämlich irgendwie eine einigermaßen fundierte Qualifikation, eine Zeit, das zu üben, das zu reflektieren, sich fortzubilden und natürlich auch eine technische Infrastruktur mit einer Einführung, einer Schulung und dies und das. Und das ist halt alles weggefallen jetzt für viele. Und da nehme ich auch bei denen, die schon länger Online-Beratung machen, jetzt eine gewisse Frustration und auch ja so eine Sorge war, was passiert jetzt mit all den Standards und den Qualifizierungsgeschichten, die wir etabliert haben, wenn plötzlich jeder oder jede einfach online berät. Und das ist auch eine Sorge, die ich habe, dass wir jetzt ja so eine Situation erleben, wo viele einfach anfangen, was zu machen. Natürlich auch mit guten Motiven. Man will halt mit den Ratsuchenden in Kontakt bleiben, ist ja auch richtig.
Ja.
Aber eigentlich nicht mit der entsprechenden Qualifizierung dafür. Wir würden ja auch nicht jemanden einfach so an die Krisenhotline ans Telefon setzen, nur weil er reden kann und sagen, mach mal. Ne? Also würden wir ja auch sagen, was hast du denn für Kompetenzen in dem Bereich? Und trotzdem, klar, passieren jetzt viele solche Phänomene. Also ich glaube, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass einerseits so eine Sehnsucht da sein wird, ah, lass uns wieder zurückgehen zu dem, wie es war, das war doch irgendwie besser. Und auch vielleicht eben so ein Weitermachen mit vielleicht etwas anderen Standards und Voraussetzungen, als wir es eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren erarbeitet haben und für die Online-Beratung auch versucht haben zu etablieren und deutlich zu machen, das kann man nicht einfach so machen. Gerade, und das ist vielleicht nochmal das, worauf man ein bisschen hinweisen muss, gerade wenn es eine schriftliche Form der Beratung ist. Bei Video sehe ich es noch ein bisschen anders, weil ich meine, klar, da ist immer noch die Mündlichkeit im Vordergrund. Das ist was wir als Beraterinnen und Berater sehr stark gelernt haben und auch einfach als Menschen ganz gut können. Aber die schriftliche Form der Beratung, die braucht halt schon nochmal ein bisschen mehr. Und das ist so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen in Sorge bin, wie es dann danach dann auch damit weitergeht. Ich hoffe einfach, dass die Erfahrungen gut reflektiert werden und man dann daraus auch nochmal Bedarfe formuliert und dann auch den Raum dafür schafft, diese Bedarfe, sprich Fortbildung, Qualifizierung und so weiter, dann auch wahrzunehmen, ja.
Ja, ich sehe das in der sozialen Arbeit oder sagen wir mal in unserem Kontext, in dem wir uns da bewegen, oft so, dass den Leuten Dinge zugemutet werden, ohne die da wirklich drauf vorzubereiten. Und hier, so wie du das schilderst, ist das ja genau die gleiche Situation, in die wir da wieder reinkommen. Also da werden Leute sozusagen dazu aufgefordert, dass sie das machen sollen. Und dann kommen oder stoßen wir auf Organisationen. Ich meine, das ist auch kein Geheimnis in der sozialen Arbeit, die, sagen wir mal, im Digitalisierungsprozess die ersten Schritte tun sozusagen, also noch nicht so richtig weit sind damit, und die sollen dann aber auf einmal halt irgendwie ihre Kernprozesse auf digital umstellen, ohne dass sie das vorher in irgendeiner Weise geübt haben, bis hin zu dem, dass sie auch, und das ist so dieser Weiterbildungs- oder Bildungskompetenzbereich in dem Rahmen, überhaupt die Möglichkeit dazu hatten, sich dazu fortzubilden, sondern es wird in irgendeiner Weise erwartet, dass die Leute das können. So. Und da schlacker ich oft mit den Ohren, wenn man dann über Personalentwicklung und irgendwie Fachkräftemangel oder sonst irgendwas redet.
Ja, und natürlich, also ich glaube, das ist, einerseits gibt es so eine Erwartungshaltung, der macht halt jetzt. Ich meine, man muss auch ganz deutlich sagen, und das erlebe ich ja jetzt auch gerade, weil ich gerade an vielen Stellen angefragt werde, zumindest irgendwelche Einführungen zu machen oder mal ein bisschen was zu reflektieren oder meinen Inputs was zu geben und da auch wirklich mich sehr bemühe, so viel wie möglich von dem, was ich weiß, irgendwie weiterzugeben, weil ich denke, dann, wenn ihr es macht, dann macht es bitte wenigstens einigermaßen gut. Und ich glaube, viele machen es auch sehr gut. Und natürlich gibt es auch immer Leute, die einfach intuitiv Sachen gut können. Klar. Ja, also ich meine, das haben wir ja auch. Insofern glaube ich jetzt nicht, oh Gott, da passiert jetzt gerade nur Mist. Im Gegenteil, ich glaube, da passiert auch gerade sehr, sehr viel Gutes. Aber tatsächlich so dieses, also einerseits die Leute jetzt einigermaßen fit zu machen und zu qualifizieren in, mit was, was für sie sehr neu ist und was sie vielleicht auch sehr lange abgelehnt haben, das muss man auch sehen. Und genauso gibt es welche, die glaube ich jetzt sagen, na endlich kommen wir jetzt mal in die Puschen. Also ich erlebe auch viele Leitungen von Einrichtungen, die mich jetzt ansprechen, die sagen, Mensch, wir waren eigentlich eh schon dran, wir wollten das jetzt alles ein bisschen in Ruhe in diesem Jahr starten, jetzt müssen wir irgendwie Gas geben, was können wir tun? Ja. Also die schon auch auf dem Weg waren und jetzt halt einfach ein bisschen schneller reinspringen als eigentlich geplant. Also insofern muss man auch sagen, also da gibt's durchaus auch gute Bewegungen. Ne? Also es ist nicht jetzt so, dass man sagt, alle machen sie jetzt irgendwas. Aber man weiß es halt nicht so richtig, was passiert. Das finde ich ist auch so ein bisschen ein Problem. Und dann kommen natürlich so von ganz oben, sprich ne, Ministerium sagt, macht das doch auch bitte so. Und es wird so ein bisschen, ja, es wird so normalisiert auf eine Art und Weise. Man schaut abends Nachrichten und die Nachrichtensprecherin im Heute-Journal sagt dreimal Online-Beratung. Und ich denke mir, wow, so viel Online-Beratung in einer Nachrichtensendung, das habe ich in 10 Jahren nicht gehört. Ja, genau,
das ist so nie.
Vollkommen normal. Ne? Weiß doch jeder, was das ist. Und ich glaube eben, das ist genau das Problem. Ja, weiß jeder wirklich, was das ist und was es bedeutet und so. Ja, es ist schon ein bisschen kurios auch gerade die Situation. Ja.
Aber was sind deine besonderen Kompetenzen? Ich habe mich damit tatsächlich selber ja auch noch nie beschäftigt, außer jetzt sozusagen, als ich mich auf die Suche begeben habe in diesem Rahmen und natürlich über deine Sachen oder ja, wir uns auch schon länger folgen in diesem digitalen Kontext. Mhm. Aber was macht Online-Beratung besonders? Du hast eben dieses Schriftliche angesprochen im Gegensatz zur Videoberatung. Mhm. Gibt es einen Kompetenzraster? Also im Bereich soziale Arbeit gibt es beispielsweise Qualifikationsrahmen soziale Arbeit oder sowas. Gibt es sowas für euren Bereich schon?
Ja, wir haben vor vielen Jahren inzwischen, ich glaube es war 2011 etwa, mit den großen Trägern, die schon zu der Zeit Online-Beratung gemacht haben, also Caritas, Pro Familia, Bundeskonferenz der Erziehungsberatungsstellen und anderen kleineren auch, gemeinsam darüber nachgedacht, was braucht es eigentlich für ein Curriculum für die Online-Beratung, um Leute da entsprechend gut qualifizieren zu können. Und da hat man sich damals darauf geeinigt, dass so eine Ausbildung mindestens 100 Unterrichtseinheiten oder 100 Stunden umfassen soll, die in 50-50 etwa Online-Lernen und Präsenzunterricht gestaltet sein sollen, in denen bestimmte Themen vermittelt werden. Da gibt es einen ganzen Katalog tatsächlich, was die Themen so sind, aber ganz grob gesagt, also halt wirklich so eine Online-Beratungskompetenz vermitteln, wie gestalte ich Beziehung, wie kläre ich einen Auftrag und so weiter und so fort, ja. Aber eben auch so die Besonderheiten von Online-Kommunikation jetzt gerade im Schriftlichen zu verstehen und damit umgehen zu können, weil ich doch ganz anders kommunizieren muss und mit ganz anderen Hürden auch, die mir ganz andere Hürden begegnen, als wenn ich mündlich ein Gespräch führe. Und natürlich
Smileys allein reichen nicht wahrscheinlich.
Ja, sind auch nicht immer so gut, ja, genau. und ja, oder werden vielleicht mal missverstanden, ja. Nein, und dann eben auch so diese rechtlichen Datenschutzaspekte und rechtliches, was da nochmal ein paar Besonderheiten hat. Und diese Punkte, die wurden einfach in Form eines so einer Art gemeinsamen Curriculums definiert. Und nach wie vor findet da ja auch in der Umsetzung, ich sag mal, relativ wenig statt, wenn man mal so guckt, wer bildet so aus und was passiert so. Also da tut sich ein bisschen was, da hat sich ein bisschen was getan. Aber es ist tatsächlich so, dass noch in den Qualifizierungen, sei es jetzt im Studium der sozialen Arbeit, relativ wenig in der Richtung passiert. Wir sind in Nürnberg nach wie vor die einzige Hochschule, die für die Studierenden da wirklich eine Zusatzqualifikation anbietet. Das machen wir schon seit 2008, also auch schon ein alter Hut eigentlich, aber es ist tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, an jeder Hochschule in Deutschland werde ich dafür entsprechend qualifiziert. Auch in den Beratungsweiterbildungen oder Ausbildungsgängen ist es noch nicht wirklich ein Thema, aber es kommt jetzt. Und das ist was, wo ich mir sicher bin, das wird jetzt passieren. Also jetzt werden sich alle, die irgendwie ein bisschen was zusammen haben, ja, die werden sich jetzt sagen, Moment mal. Also vielleicht sollten wir dann die Leute doch anfangen, dafür entsprechend zu qualifizieren und das schon vor irgendwelchen Krisen zu tun und eben auch in entsprechendem Maße das ins Curriculum, ins grundständige Studium und so weiter mit einzubauen. Und das passiert ja auch schon, ne? Also ich meine, so das Thema digitale Sozialarbeit und Sozialinformatik, das taucht ja schon hier und da auf. Aber ich glaube, dass das jetzt tatsächlich was ist, was sich durchsetzen muss und wird. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir da mehr sehen werden in der Richtung.
Also du hast hiermit auf jeden Fall schon mal die Einladung, nach Freiburg zu kommen. Wir telefonieren dann danach mal nach diesem Podcast zu einer Weiterbildung zum Thema Online-Beratung. Das merke ich schon, dass wir uns da nochmal unterhalten werden, weil das natürlich auch für uns eine ganz spannende Sache ist. Wir haben ja, also ja, damit komme ich jetzt sozusagen von diesem Idee-Quadrat selbstständigen Bereich weg hin zu meinen hochschulischen Tätigkeiten, wo wir an der Katholischen Hochschule jetzt auch eine Professur für die digitale Transformation im Sozial- und Gesundheitswesen berufen haben. Ich hoffe, dass sie dann auch anfängt, die Person. Das ist ja immer so ein bisschen kritisch dabei. Bin da sehr gespannt drauf. Und dass man da zusammen irgendwas gestaltet oder dass da irgendwas gestaltet wird in dem Bereich, ich bin immer so ein bisschen unsicher dabei, weil also sagen wir mal, da werden ja dann wieder so Inseln, also ja, mit dieser Professur digitale Transformation werden so Inseln geschaffen, obwohl das Thema digitale Transformation natürlich eigentlich ein Thema ist, was sagen wir mal wirklich in der Breite durch alle Themenfelder, alle Arbeitsbereiche, ja, alle Querschnittsbereiche und Kompetenzen hindurch sozusagen fließen muss. Aus meiner Sicht eben von dem Management bis hin zu den einzelnen Arbeitsbereichen, in denen wir unterwegs sind.
Ja, vielleicht braucht es jetzt nochmal die Inseln, um darauf hinzuweisen. Mhm. Und tatsächlich glaube ich aber auch, das muss in die Breite gehen. Aber das wäre so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das wäre so ein bisschen meine Hoffnung an dieser Situation, die wir jetzt erleben, wo allen bewusst wird, was haben wir in den letzten Jahren auch ein bisschen verschlafen oder wo haben wir gesagt, ah ja, das ist jetzt nicht so richtig mein Thema, schiebe ich nochmal ein bisschen, dass das halt nicht mehr funktioniert. Und es ist ja auch wahrscheinlich so, dass wir nicht in 3-4 Wochen oder vielleicht noch nicht mal in 3-4 Monaten wieder den Arbeits- und den Beratungsalltag so aufnehmen können, wie wir es gewohnt sind oder auch nicht Lehre so funktionieren wird. Also insofern wird es jetzt zwangsläufig eine Auseinandersetzung damit geben. Und ich glaube, das Wesentliche ist jetzt daran, dass die, die was dazu wissen und sei es auch nur wenig, dass die sich einbringen. Also selbst die, ne, die vielleicht auf ihren Inseln da hocken, jetzt sagen, okay, das ist jetzt eine schlechte Metapher, ne? Kommt alle auf meine Insel, das ist vielleicht jetzt gerade nicht so angesagt, aber ja, also dass man sagt, ich biete jetzt das, was ich weiß, an und versuche da in Austausch zu kommen. Und ich glaube auch einfach interdisziplinär da jetzt zusammenzuarbeiten, kann unglaublich spannend und unglaublich fruchtbar sein. Also wenn wir mal das ganze Nervige und Belastende von dieser Krisensituation ein bisschen zur Seite schieben und wirklich auf das fokussieren, was es jetzt auch an Möglichkeiten bietet, Dinge voranzutreiben. Ich glaube, so schnell wie in den letzten Wochen Dinge vorangetrieben wurden und entschieden wurden und umgesetzt wurden, so schnell ist es in vielen Bereichen in Jahren oder Jahrzehnten nicht vorangegangen. Und das hat ja auch Gutes wie Schlechtes, da muss man genau hinschauen, aber so diese grundsätzliche Haltung zu sagen, jetzt machen wir aber, die tut uns, glaube ich, gerade ganz gut. Ja.
Ich habe schon öfter gesagt, dass halt irgendwie wir uns hätten viele Vorträge sparen können, wenn wir gewusst hätten, dass da jetzt auf einmal so ein Boost in diesem gesamten digitalen Thema kommt. Damit zusammenhängt aber natürlich immer, wir hatten es schon kurz immer mal wieder angesprochen, das Thema Datenschutz. Ich hatte eine Veranstaltung, ein Webinar, was ich gemacht habe, da ging es um das Thema Nachbarschaftshilfen und wo gibt's Angebote und so weiter, wo ich angefragt wurde. Und da gab es immer sofort diese Fragen dazu, ja, und müssen wir denn jetzt auch den Datenschutz noch genauso beachten wie vorher, also ja, wie vor der Krise. Also meine Frage an dich dazu, wie vermittelst du das Thema Datenschutz so attraktiv, dass die Leute das tatsächlich als relevanten Aspekt wahrnehmen?
Ja, das mit der Attraktivität ist so eine Sache bei Datenschutz. Also meistens, wenn man es hört, kriegt man schon so unattraktive Gefühle. Ich glaube, man muss da nochmal differenzieren. Also das Thema Datenschutz und der Umgang mit Daten ist ja einfach für ganz bestimmte Berufsgruppen gesetzlich sehr stark geregelt. Also Paragraph 203 StGB, um nochmal so ein bisschen Unattraktives zu nennen, ja. Da ist einfach klar, für bestimmte Berufsgruppen, und das sind eben in der Regel fast alle, die in der Beratung tätig sind, beziehungsweise in Beratungsstellen arbeiten, das ist ja sehr klar in dem Gesetz definiert, es lohnt sich wirklich mal reinzulesen, heißt das einfach, wenn ich nicht dafür Sorge trage, dass das, was hier passiert, gut geschützt ist, dann mache ich mich selber strafbar. So, das ist jetzt nicht attraktiv, das zu hören, aber das weckt zumindest meistens auf. Das ist
sehr klar, auf jeden Fall.
Genau, ja, genau. Ist sehr klar. Das andere ist natürlich, in der aktuellen Krisensituation, glaube ich, geht es auch immer um eine Güteabwägung. Natürlich, wenn es auf der einen Seite ein Menschenleben zu retten gibt, sage ich mal, ja, und ich dafür einen Teil des Datenschutzes, so wie ich ihn sonst realisiere und dafür Sorge trage, aufweichen muss, dann würde ich bin jetzt keine Juristin, aber würde ich persönlich sagen, naja, das ist eine Abwägungssache, natürlich, ja, dann entscheide ich mich dafür, da geht das Menschenleben vor. Aber wir können nicht in eine Situation geraten, wo wir sagen, naja, also jetzt ist halt Krise und jetzt machen wir alle mal irgendwie und ist doch jetzt egal oder so. Ich glaube auch nicht, dass das so ist, aber tatsächlich merkt man, dass es eher so eine Frustration jetzt mit sich bringt. Da sind Leute gewillt, sie wollen jetzt loslegen, die wollen was machen und jetzt fehlen ihnen irgendwie die entsprechenden Tools dazu oder auch das Know-how, ja, wie mache ich es denn jetzt genau? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was Frustration schafft. Ich glaube, dass es grundsätzlich schon ein Bewusstsein dafür gibt, dass man mit den Daten der Leute sehr sensibel umgehen muss. Und gleichzeitig stehen wir ja selber auch gerade vor der Frage, wie wird denn jetzt mit unseren Daten umgegangen, wenn es um Corona-Apps und Ähnliches geht. Und auch da kocht ja schon alles hoch. Ja, wenn wir auch da genau hinschauen, ja, und gucken, was sagen auch Expertinnen und Experten in dem Bereich. Aber wir haben es, das sage ich vielleicht noch an der Stelle kurz dazu, wir haben genau dieses Thema ja auch nochmal, wie ist jetzt mit so Datensicherheit und so weiter umzugehen, haben wir in verschiedenen Publikationen in der letzten Zeit ja auch thematisiert. Und der Joachim Wenzel, der für das Thema auch sehr steht, im Zusammenhang auch von Online-Beratung, hat dazu auch nochmal auf seiner Webseite Vertraulichkeit, Datenschutz, einiges explizit für das Thema Corona-Krise zusammengefasst und auch nochmal gesetzlich ein bisschen hinterlegt. Da kann man vielleicht irgendwie in den Shownotes oder so einen Link
versetzen. Auf jeden Fall.
Also das ist, glaube ich, hilfreich, da sich ein bisschen daran auch zu orientieren. Und ansonsten, natürlich ist es eine Abwägung. Aber sag mal, wenn die Abwägung ist, nehme ich WhatsApp oder nehme ich den sicheren Messenger und ich hätte beide zur Verfügung und ich nehme WhatsApp, dann ist das keine gute Abwägung gewesen. Ja, also da sollte ich natürlich schon die sichere Variante dann wählen auch.
Du hast schon Literaturhinweise beziehungsweise Links angesprochen. Ich hätte noch vielleicht so einmal kurz vorher diese Frage, also ja, Datenschutz, wir verlinken das auf jeden Fall, so ohne Frage. Wenn man jetzt an der Situation steht, wir sind schon ein bisschen später, die Leute haben sich natürlich schon damit beschäftigt, aber aus deiner Perspektive, was sind die wichtigsten Do's and Don'ts, wenn man das so benennen kann überhaupt, wenn man am Anfang steht, und wo kann man nachschauen, wo kann man irgendwie die wichtigsten Informationen herbekommen?
Also ich glaube, zum einen jetzt erstmal nicht losschießen im Sinne von, jetzt machen wir Videoberatung, wenn das überhaupt nicht für meine Klientel, mit der ich zusammenarbeite, relevant ist, sondern erstmal durchschnaufen und überlegen, okay, was ist jetzt eigentlich ein guter Weg, um in Kontakt zu bleiben? Was für eine Form des Kontaktes brauche ich? Ja, also muss ich die Leute sehen? Reicht's auch, wenn ich sie höre? Reicht's auch, wenn wir uns was schreiben oder die Möglichkeit haben, jederzeit sich bei mir zu melden? Also erstmal wirklich abwägen, was ist jetzt wichtig für die Menschen, die ich begleite, weil es ist sehr unterschiedlich da auch. Da gibt's nicht so die Pauschallösung. Also für manche ist Mailberatung ganz toll, für manche ist das auch überhaupt nichts. Und für andere sieht's beim Video genauso aus zum Beispiel. Also das muss ich erstmal überlegen und auswählen. Und dann natürlich im nächsten Schritt zu gucken, okay, was können wir da technisch für Lösungen für finden? Da gibt es entsprechende Software, die das alles für mich regelt, die den Datenschutz und die Datenschutzgrundverordnungskonformität erledigt. Also da muss ich mich nicht um alles kümmern und für alles eine Expertin sein. Das macht jemand anders für mich im besten Fall. Und dann muss ich irgendwie gucken, okay, wie kriege ich jetzt meine Leute oder mich selber da so qualifiziert, dass das gut laufen kann. Und ich glaube, da gibt's auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das machen wir dann halt nicht. Weil bevor wir es schlecht machen, machen wir es lieber gar nicht. Und dann ist es vielleicht doch eher nochmal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und ein telefonisches Gespräch zu führen, was wir in der Regel alle relativ gut können, glaube ich. Oder zumindest gewohnter sind. Ja. Und da dann eher nochmal auch zu gucken, was können wir für Standards entwickeln, um gut zu dokumentieren, was gerade passiert, gut zu dokumentieren, was wir für Kontakte hatten, was da besprochen wurde, vielleicht auch die Gespräche ein bisschen zu standardisieren, dass ich halt vielleicht auch immer mal wieder die gleichen Fragen stelle und auch eine Vergleichbarkeit habe, was war denn vor 2 Tagen, wie stellt sich die Situation heute da? Also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen experimentieren und schauen. Und was kann man noch tun, um sich fit zu machen? Naja gut, es gibt einiges im Netz jetzt auch, wie gesagt, da sind wir wieder bei den Links, wo es so um ein paar Checklisten geht oder Handreichungen oder Handlungsempfehlungen, zum Beispiel auch von den Psychologinnen und Psychologen, die haben jetzt was veröffentlicht zum Thema Online-therapeutische Angebote mit so also Videovarianten, da kann man sich ein bisschen was anlesen. Und zum anderen gibt es schon auch die eine oder andere Qualifikationsmöglichkeit momentan. Ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen gucken. Es gibt nicht so viele, die in Sachen Online-Beratung ausbilden. Aber wenn man da ein bisschen, sage ich mal, rumgoogelt, findet man das eine oder andere. Ich verweise natürlich an der Stelle auch gern mal auf mein Lehrbuch, was ich vor 1,5 oder 2 Jahren geschrieben habe. Da findet man auch noch ein paar Hinweise vielleicht und kann noch das ein oder andere sich zusammensuchen. Und ich glaube einfach, wie gesagt, vor allen Dingen in den Austausch mit Fachkolleginnen und Kollegen zu gehen. Ich glaube, es gibt viele, die gerade ihr Wissen anbieten, wenn man sie auch anfragt und gerne teilen, was sie für Erfahrungen haben, was sie empfehlen können. es geht sicherlich jetzt auch, wie du es gesagt hast, also Do's und Don'ts und auch so ein bisschen um Best Practice. Und vielleicht kann man noch nicht alles ganz ausdifferenziert jetzt lernen und sich damit befassen, sondern muss einfach gucken, was sind so die wichtigsten Basics und wo setze ich auch für mich persönlich Grenzen und sage, okay, das kann ich nicht und das mache ich dann auch nicht. Und da auch ja letztendlich eine Rückendeckung dann auch von denen, die vielleicht mir aber sagen, was ich zu tun habe, zu haben, dass sie sagen, okay, gut, dann mach es auch nicht. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, Nein sagen zu können jetzt an manchen Stellen, ja.
Super, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, die Links und Hinweise und Do's and Downs mehr oder weniger einfach anzuwenden, die sind auf jeden Fall hilfreich, ja, wo da schon Leute hingucken können, die sich damit beschäftigen wollen. Und wichtig, das hast du eben ganz am Anfang zu diesem Punkt gesagt, abzuwägen, ist es denn wirklich für meine Zielgruppe eigentlich das Relevante, was ich jetzt hier vorhabe, nicht nur, weil ich halt irgendwie selber Videoberatung oder Video irgendwie gerade nutze, das da eben auch auf mein Klientel anzuwenden. Liebe Emily, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas an deiner Stelle, wo du sagen würdest, okay, das wäre aber noch was, wo du unbedingt noch mal gerne darauf hinweisen würdest, weil es einfach ein sensibles Thema ist?
Oh, ich weiß, ob es ein sensibles Thema ist, aber worauf ich hinweisen würde, ist alles, was jetzt passiert, in irgendeiner Form dokumentieren, für später, ja, also für den Austausch miteinander, für das Weiterarbeiten an Ideen, an Konzeptionen, auch das, was sozusagen nicht passiert, festhalten und einfach die Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, wenn man jetzt anders arbeitet, als man es bisher gemacht hat, das in irgendeiner Form zu dokumentieren, um später mal draufschauen zu können und zu sagen, okay, das war doch interessant, sollen wir da nicht mal weiter überlegen oder das hat gar nicht funktioniert, das lassen wir dann wohl künftig auch besser. Das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das einfach festzuhalten, was jetzt passiert.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Dir noch einen schönen Tag. Wir haben 7.35 Uhr. Ja, der Tag ist noch frisch. Genau. Danke dir. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ja, das war das Gespräch mit Emily Engelhardt. Ich hoffe, du konntest 1, 2, 3 Tipps mitnehmen. Die Links, die wir angesprochen haben, befinden sich natürlich in den Shownotes, also in den Beschreibungen dieses Podcasts, sodass du da nochmal nachschauen kannst und dir die entsprechenden Sachen auch runterladen kannst. Ich glaube, da sind einige Dinge dabei, die man in dem Rahmen wirklich super nutzen kann. Ich kann eigentlich nur noch ganz herzlich Danke sagen für deine Zeit, fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du den Podcast teils und in deinem Netzwerk verbreitest. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.